Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Heute am Mittwoch, dem 19. Dezember, zusammengestellt von Jürgen Torunski vom Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar im Raum Mannheim-Heidelberg. Zuerst zum Thema Stuttgart 21. Kombilösung als Alternative. General Motors schließt das Opel-Werk in Bochum. Die deutsche Politik sieht dahinter Managementfehler. Doch die wahren Gründe liegen tiefer, meint Jens Berger von den Nachdenkenseiten.de. Ein Beitrag von Michael Barnickel von Radio Lora München. Nachdem klar ist, dass Stuttgart 21 mindestens 1,1 Milliarden Euro teurer wird, hat ProBahn vorgeschlagen, eine Kombilösung aus Kopf- und Tiefbahnhof jetzt wieder zu prüfen. Im Interview Andreas Kegreis von ProBahn, ein Beitrag von Timo vom Querfunk Karlsruhe.
Die Deutsche Bahn hat am 12. Dezember bekannt gegeben, dass Stuttgart 21 jetzt mindestens 5,6 Milliarden Euro kosten wird. Für die Umwandlung des Stuttgarter Kopfbahnhofs in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof waren bisher maximal 4,5 Milliarden Euro kalkuliert. Die Mehrkosten wird die Deutsche Bahn alleine tragen müssen. Die weiteren Projektpartner Bund, Land, Stadt, Region Stuttgart wollen kein weiteres Geld zur Verfügung stellen. Die Forderungen, das Projekt jetzt aufzugeben, kommen von vielen Seiten. Der Fahrgastverband ProBahn fordert in einer Pressemitteilung, den Vorschlag Kombilösung jetzt zu prüfen. Die Kombination aus Tief- und Kopfbahnhof war ein Kompromissvorschlag im Schlichtungsverfahren, das Heiner Geißler 2010 geleitet hat. Am Telefon begrüße ich Andreas Keskeis vom Regionalverband Region Stuttgart von ProBahn. Was sind die Vorteile einer Kombilösung oder anders gefragt, reicht der Kopfbahnhof nicht aus?
Hallo, guten Tag. Die Vorteile einer Kombilösung ist, dass wir den Verkehr kombinieren können, dass wir oben genügend Gleise zum Einfahren haben, dass wir einen leistungsfähigen Bahnhof behalten und zusätzlich für die Fernverkehrszüge und schnelle Züge nach Tübingen-Ulm auch eine Möglichkeit haben, durchgebunden fahren zu können. Der Kopfbahnhof würde auch ausreichen. Man könnte den Kopfbahnhof auch verbessern. Wir haben mit dem Kompromissvorschlag ein Thema wieder aufgegriffen, das der Herr Geißler in der Schlichtung vorgeschlagen hatte, um auch in der Situation die vorhandenen Bedingungen aufzugreifen und den Fernverkehr zu fördern, der auch zum Bahnfahren gehört.
Wenn ich jetzt ein bisschen nachhaken darf im technischen Bereich, geplant ist ja bei Stuttgart 21, also die komplette Verlegung des Bahnhofs unterirdisch, dass die jetzigen Gleise, die quasi in Nord-Süd-Richtung nach Stuttgart reinfahren, dann in Ost-West-Richtung unterirdisch verlaufen sollen. Bei der Kombilösung bleiben dann die unterirdischen Gleise in Ost-West-Richtung oder bleiben die sozusagen wie die jetzigen Gleise in Nord-Süd-Richtung?
Also bei dem Vorschlag von Herrn Geißler wäre das wie geplant, wie bei Stuttgart 21 in Ost-West-Richtung. Wir haben auch einen anderen Vorschlag im Aktionsbündnis geprüft und vorgeschlagen mit dem Planungsbüro Büro Vierig und Rösler und dem Herrn Dr. Oschertag. Das wäre die Längsrichtung. Die wäre wohl ökologisch und vom Wasser her besser. Da muss man prüfen, ob da nicht die Parktiefgaragen im Wege stehen. Aber von der Führung und von der Strecke vom Tunnel her, also von der Verbindung von Feuerbach zum Flughafen, wäre die sogar kürzer und wohl auch besser.
Im Moment gibt es ja auch schon einen Tunnel, das ist ein S-Bahn-Tunnel, der einfach auch in Nord-Süd-Richtung unter dem Bahnhof quasi durchgeht und S-Bahn aufnimmt. Dort sollen dann jetzt in diesem neuen Tunnel keine S-Bahn mehr fahren, sondern der sozusagen Schnellverkehr ICE und Intercity als Durchgangsverkehr?
Ja, Stuttgart 21 sieht ja nur den Regional- und S-Bahn, den Fernverkehr vor. Bei der Kombilösung wäre auch nur Fernverkehr und schneller Regionalverkehr geplant. Wir von ProBahn schlagen vor, dass wir was zur Entlastung der S-Bahn noch anbieten oder mitbringen. Wir sehen, dass die S-Bahn sehr knappe Kapazitäten hat, dass die Stammstrecke überlastet ist. Und wir könnten uns auch vorstellen, dass wir statt den 4 Gleisen im Tiefbahnhof 6 Gleise haben, also einen zusätzlichen Bahnsteig mit einer anderen Bahnsteighöhe für die S-Bahn, für eine Verbindung an die Messe, Flughafen beispielsweise von Weilerstadt über Leonberg, ein schneller Verkehr, damit man von Weilerstadt oder auch zurückwirkend, also von Kalf, wenn dort eine Verlängerung erfolgt, relativ schnell in Stuttgart ist und die Möglichkeit hat, zum Flughafen durchzufahren.
Gibt es dann nach dem Konzept überhaupt noch einen Flughafenbahnhof da oben? Also muss dann der ICE, wenn da eine schnelle S-Bahn zum Flughafen hochgeht, muss dann der ICE da oben überhaupt noch halten?
Und die Frage stellt sich ja die Bahn selbst. Die hält den ICE nur alle 2 Stunden in Richtung München. Der ICE hat in Deutschland Abstände von 100 Kilometer Haltewege. Es ist von ICE nicht optimal, wenn er sehr oft hält. Der müsste dort dann nicht halten. Das hätte vielleicht Vorteil für Straßburger EU-Abgeordnete, um mal ein Argument der Pro-Seite aufzugreifen, um vom Flughafen dann relativ schnell nach Straßburg zu kommen. Das muss ermittelt werden. Das war immer auch ein politisches Argument, der Flughafen halt. Ich tue mir auch ein bisschen schwer, den Flughafen so zu fördern. Wir haben in Stuttgart ja nur 10 Millionen Fluggäste. Aber es war politisch gewollt und wir greifen das eben damit auf, um im Kompromissvorschlag auch in die Hand zu bieten und sagen, wir brauchen jetzt eine Lösung, eine leistungsfähige Lösung für Stuttgart. Uns liegt der Verkehr am Herzen, die Verkehrswende, deutlich mehr Verkehr auf der Schiene.
Der Kopfbahnhof in Kombination mit einem Tiefbahnhof, der würde ja jetzt plötzlich viel mehr Gleise bringen. Wie stark wäre der denn dann überhaupt ausgelastet? Ist das nicht ein bisschen überdimensioniert?
Aus unserer Sicht nicht. Wir wissen, dass die Bahn selbst mit mehr Verkehr im Personenverkehr plant, also mehr Verkehr auf der Schiene plant. Das EU-Weißbuch gibt mindestens 50% mehr Verkehr bis zum Jahr 2050 vor. Wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, dann wissen wir, dass wir eine Verlagerung im Modal Split brauchen. Wir haben schon Engpässe in Köln beispielsweise und in Stuttgart darf kein zusätzlicher Engpass entstehen.
Nun, zu den Kosten. In dem Schlichtungsverfahren ging es ja auch immer stark um die Kosten. Da wird ja auch bei dieser Kombilösung irgendwas in Richtung Kosten gekommen sein. Tunnelbauten sind allgemein nicht gerade billig. Wie wurden denn die Kosten für so eine Kombination eingeschätzt? Wahrscheinlich ja nicht die 5,6 Milliarden wie jetzt für die Stuttgart 21-Lösung.
Also die Erhöhung der Kosten, die hat man jetzt noch nicht auf die Kombilösung abgebildet. Herr Geisler hat 3,1 Milliarden für die Kombilösung vorgeschlagen. Das war im Vergleich noch zu 4,5, maximal 4,5 für S21. Das heißt, wir sind bei der Kombilösung auch wahrscheinlich an der Grenze. Und das lässt uns auch selbst nachdenken von ProBahn, weil wir keinenfalls über die Kostengrenze gehen dürfen. Die Bahn kann nicht allein die Mehrkosten zahlen. Also es kann nicht sein, dass wir andere Bahnprojekte für Stuttgart 21 oder auch für eine Kombilösung zurückstellen. Das macht uns an der Stelle nachdenklich. Es könnte reichen, aber mehr Verkehr auf der Schiene ist auch anders abbildbar.
Wurde häufiger in den Raum geschmissen, dass wenn Stuttgart 21 kommt und die Mehrkosten dann, also mindestens 5,6 Milliarden die Gesamtkosten sind, dass das die Fahrpreise erhöhen würde. Sieht das ProBahn auch so?
Ja, ProBahn sieht auch Probleme der Finanzierung für die Bahn. Politisch muss ein Umdenken stattfinden. Wenn wir die Verkehrswende eben angehen, mehr Verkehr auf der Schiene, dann muss auch politisch gewollt mehr investiert werden in die Bahnstrecken. Wir können 4.000 Kilometer in Deutschland reaktivieren, 12.000 neu bauen. Das sind Sachen, die anstehen. Wir haben auch Elektrifizierungsmaßnahmen, die ganz dringend sind, auch am Bodensee. Touristisch, die Bodensee-Gürtelbahn soll elektrifiziert sein, um mal ein anderes Projekt zu nennen, neben der Südbahn, Ausbau-Gäubahn und Rheintalbahn. Das sind Projekte, die dringend sein müssen, was ich gemeint habe, was wirklich mehr Verkehr auf der Schiene bringt. Und über Fahrpreiserhöhung wollen wir das nicht abgebildet sehen. Also diese Gefahr gibt es, weil die Bahn ihr Geld auch nur einmal ausgeben kann.
Im Alltag ist viel häufiger von Gewalt gegen Frauen die Rede als gegen Männer. Die Stadt Bern hat letztes Jahr eine Broschüre mit Sicherheitstipps für Frauen und Mädchen herausgegeben. Jetzt folgte eine Broschüre für Männer und Jungs. Benedikt Bachmann hat mit Esther Meyer gesprochen. Er wollte von der Leiterin des Amtes für Erwachsenen- und Kinderschutz der Stadt Bern wissen, warum es denn auch für das männliche Geschlecht Sicherheitstipps brauche. Ein Beitrag von Radio Rabe aus Bern.
Die Idee hinter der Broschüre war, dass sich Buben und junge Männer und Männer nicht nur immer als Täter sehen, sich selber, aber auch von der Gesellschaft werden sie ja sehr oft als Täter gesehen, sondern dass sie eben auch sehr oft Opfer sind Sie sprechen aber nicht darüber, weil sie sich auch unter Druck fühlen, dem Image des starken Mannes zu entsprechen.
Das heißt also, dass man hauptsächlich von den Männern als Tätern spricht, ist ein falsches Bild.
Falsches Bild in dem Sinn, sicher sind Frauen mehr betroffen von Gewalt, aber es sind eben auch Männer betroffen von Gewalt. Wir denken, dass das noch ein großes Tabuthema ist und uns ist es jetzt darum gegangen, eben dieses Tabu zu brechen und diese Gewalt gegen Männer zu thematisieren in den verschiedensten Bereichen.
In was für Situationen kommen denn Männer in Kontakt, eben, dass sie Gewalt erleben?
Also sie kommen in Kontakt sicher, wenn sie unterwegs sind im öffentlichen Raum, also wenn sie im Ausgang sind. Also und wir geben dann Tipps dazu, wie sie sich im Ausgang zu verhalten haben oder wenn sie nachts unterwegs sind. Es kommt aber auch Gewalt in der Familie vor, also häusliche Gewalt von Frauen, Partnerinnen, Ehefrauen gegenüber ihren Männern. Sie sind betroffen von Stalking und Mobbing, von sexueller Belästigung, zum Beispiel am Arbeitsplatz, genauso wie die Frauen. Denn ist ein wichtiges Thema auch die sexuelle Ausbeutung von Jungs und schlussendlich geht es auch um das eigene Gewaltverhalten.
Eine Broschüre für Frauen und Mädchen gibt es bereits. Warum ist diese Broschüre nicht auch für Männer anwendbar?
Sie ist eigentlich auch für Männer anwendbar. Wir haben sehr vieles aus dieser Broschüre übernommen, aber es gibt trotzdem sehr männerspezifische Themen, die wir eben thematisieren wollten, die bisher eher ein Tabuthema waren, wie zum Beispiel Gewalt in der Familie, also häusliche Gewalt gegen Männer.
Gibt es denn Gewaltformen, die eigentlich hauptsächlich Männer erleben und Frauen viel weniger davon betroffen sind?
Nein, das denke ich nicht unbedingt, sondern es ist die gleiche Gewalt. Ich denke, die Gewalt ist anders gelagert. So, sie sind stärker betroffen, werden zum Beispiel auch auf der Straße, also dann wirklich stärker zusammengeschlagen. Aber ansonsten ist die Gewalt dieselbe in allen Bereichen und bei allen Geschlechtern.
Raten Sie den Männern mit anderen Tipps, um sich dagegen zu wehren, als bei Frauen?
Die Tipps sind auch ungefähr die gleichen. Es geht um Tipps zur Stärkung eigentlich des selbstbestimmten Lebens. Es geht um Tipps, sich eben zu wehren gegen Grenzüberschreitungen, gegen Diskriminierungen. Schlussendlich geht es darum, dass man wirklich sich Hilfe holt. Und deshalb haben wir auch am Ende der Broschüre relativ viele Hilfsorganisationen aufgelistet.
Wie viele Männer sind denn ungefähr davon betroffen?
Es ist schwierig zu sagen, dass es ein großes Tabuthema ist, aber man geht trotzdem davon aus, dass im Gegensatz zu den Frauen oder zu den Opfern, weiblichen Opfern, ein Prozentsatz von gut 20-30% zu nennen ist.
Sie sprechen davon, dass es ein Tabuthema ist. Wie kann man denn die Männer dazu bringen, dass sie über solche Probleme reden?
Ein erster Schritt ist sicher, dass es eben eine solche Broschüre gibt, wo das Ganze überhaupt thematisiert wird. Diese Broschüre soll auch eingesetzt werden bei der Präventionsarbeit in den Schulen. Also dort wird es auch thematisiert und es soll sicher auch eben zuerst einmal zu der Prävention dienen und Prävention ist schon mal ein wichtiger Teil, gegen Gewalt vorzugehen.
General Motors schließt das Opel-Werk in Bochum. Die deutsche Politik sieht dahinter Managementfehler. Doch die wahren Gründe liegen tiefer. Ein Beitrag von Michael Barnickel von Radio Lora München.
Bochum ist überall. Ein Kommentar von Jens Berger von den Nachdenkseiten.de. Philipp Rösler ist sauer auf das Management von General Motors und auch der deutsche Blätterwald schießt scharf in Richtung Detroit, während die Kanzlerin beharrlich schweigt und die Tagesschau sich über die Berichterstattung der amerikanischen Medien echauffiert. Die öffentliche Diskussion hierzulande erinnert immer mehr an die berühmten drei Affen. Nichts sehen, nichts hören und nichts Unbequemes sagen. Dabei ist die angekündigte Schließung des Opel-Werks in Bochum ein weiterer Mosaikstein in der tiefgreifenden Wirtschaftskrise, in die nicht zuletzt die deutsche Regierung den Euroraum manövriert hat. Glaubt man dem deutschen Blätterwald, ist das Bochumer Opel-Werk ein Opfer von Managementfehlern. Für die Süddeutsche Zeitung sind beispielsweise der Lopez-Effekt, eine schlechte Informationspolitik und das US-Management maßgeblich für den angekündigten Tod der Automobilproduktion in Bochum verantwortlich. Und die Süddeutsche ist mit ihrer Interpretation keineswegs allein. Doch Bochum ist überall. Das belgische Bochum heißt Genk. Dort schließt der Automobilkonzern Ford Ende 2014 sein Werk und schickt 4.300 Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit. In Großbritannien werden bereits im nächsten Jahr die Ford-Werke in Southampton und Dagenham die Tore schließen. Das polnische Bochum heißt Tichy. Dort baut der italienische Konzern Fiat nun im ersten Schritt 1.500 Stellen ab. Und auch die französische PSA Group, das sind Peugeot und Citroën, wird bis Mitte 2014 11.000 Arbeitsplätze in der Produktion abbauen, während der schwedische Automobilbauer Volvo die Kurzarbeit eingeführt hat und die Verträge für Leiharbeiter nicht verlängern will. Sind tatsächlich Managementfehler für all diese Horrornachrichten verantwortlich? Ein Blick in die Absatzstatistik des Branchenverbands ACEA wirft da Zweifel auf. Die zu General Motors gehörende Sparte Opel Vauxhall hat in der EU von Januar bis Oktober 2012 15,2% weniger Autos verkauft als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit steht Opel allerdings nicht alleine. Die PSA Group verkaufte im gleichen Zeitraum 12,3, Renault 21,7, Fiat 15,8, Ford 12,4 und der zum VW-Konzern gehörende Hersteller Seat 16,2% weniger Autos. Auch die japanischen Importeure mussten herbe Absatzrückgänge verbuchen. Nissan minus 5,2, Suzuki minus 11, Honda minus 5,4, Mazda minus 13,4 und Mitsubishi minus 33%. Haben all diese Konzerne schwere Managementfehler begangen? Auch wenn Managementfehler in der Branche sicher alltäglich sind, greift diese Erklärung zu kurz. Es gibt schließlich auch Autohersteller, die im letzten Jahr bessere Zahlen vorweisen konnten. Audi steigerte seinen EU-Absatz um 5,3%, Jaguar um 1,6%, Land Rover um 38,1% und die deutschen Marken BMW und Mercedes mussten mit 1,3 bzw. 1,6% nur leichte Einbußen hinnehmen, während Porsche einen Absatzrekord nach dem anderen melden kann. Offenbar ist vor allem der Verkaufspreis ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg. Während Hersteller von Kleinwagen und Wagen der unteren Mittelklasse kräftige Absatzeinbußen hinnehmen mussten, kamen Hersteller von Wagen der oberen Mittelklasse ungeschoren davon und Hersteller von Luxuskarossen konnten sogar kräftige Zuwächse verzeichnen. Mit anderen Worten, die fortdauernde Umverteilung von unten nach oben spiegelt sich in der Krise am Automobilmarkt wider. Schaut man sich die Entwicklung der nationalen Pkw-Verkäufe an, so muss man nur eins und eins zusammenzählen. Es ist angesichts dieser Daten unmöglich, die Krise des europäischen Automobilsektors nicht als Folge der Euro-Krise einzuordnen. Daher ist es auch kein Zufall, dass Marken, die vor allem in West- und Südeuropa stark vertreten sind, ganz besonders unter der Krise leiden. Wer arbeitslos wird oder Lohnkürzungen hinnehmen muss, kann sich in der Regel kein neues Auto leisten. Wer Angst hat, bald arbeitslos zu werden oder Lohnkürzungen hinzunehmen, wird sich in der Regel kein neues Auto leisten wollen, erst recht nicht auf Kredit. Hinzu kommt, dass die Banken mitten in einer schweren Rezession mit Krediten ohnehin sehr sparsam sind. Die von Deutschland diktierte Austeritätspolitik verschärft diese Entwicklungen abermals. Während man im eigenen Lande beim ersten Anzeichen einer Rezession über die Abwrackprämie, deren Auswirkungen sich jetzt vor allem bei den Pkw-Verkaufszahlen im unteren Marktsegment negativ bemerkbar machen, antizyklisch entgegensteuerte, zwingt man unseren Nachbarn eine zerstörerische, prozyklische Politik auf. Doch das Beispiel Bochum lehrt uns, dass die Folgen dieser Politik nicht an den Landesgrenzen Halt machen. Und hierbei sind selbst im Automobilsektor die Werksschließungen nur eine Facette. Welche Auswirkungen die Krise auf die in Deutschland sehr stark vertretenen Automobilzulieferer haben wird, ist bislang noch gar nicht abzusehen, zumal sich die Werksschließungen und Insolvenzen dieser meist kleineren Unternehmen nur in der Lokalberichterstattung wiederfinden und öffentlich kaum wahrgenommen werden. Doch über all dies wird in Deutschland weder berichtet noch diskutiert. Stattdessen macht man Manager aus den USA für die Misere verantwortlich und echauffiert sich bei der öffentlich-rechtlichen Tagesschau sogar darüber, dass die US-Medien andere Ursachen ausmachen. Die Berichterstattung der New York Times, die hier wie so oft besser über Ereignisse in Deutschland berichtet als deutsche Zeitungen, trifft das Problem im Kern. Während sich deutsche Zeitungen gegenseitig dabei übertreffen, den schwarzen Peter nach Detroit weiterzuschieben, analysieren die US-Medien ziemlich präzise die Ursachen der Krise. Davon könnten sich die deutschen Journalisten eine dicke Scheibe abschneiden. Natürlich ist die Werksschließung in Bochum eine Katastrophe für die Opelaner und für die gesamte ohnehin schon gebeutelte Region. Katastrophen dieser Art spielen sich jedoch leider täglich in Europa ab. Bislang betrachteten wir diese Katastrophen aber immer noch aus vermeintlich sicherer Distanz. Griechenland, Spanien, Italien, Portugal und Irland schienen weit weg zu sein. Doch die Einschläge kommen näher. Auch Deutschland ist vor den Auswirkungen der Krise und der Austeritätspolitik nicht sicher. Das Opel-Werk in Bochum ist das erste prominentere deutsche Opfer dieser Krise und es wird leider nicht das letzte sein. Wenn die europäische Politik sich nicht schnellstmöglich von ihrem Austeritätswahn verabschiedet, wird es vor allem für das angebliche Rückgrat der deutschen Industrie, den Automobilsektor, noch knüppeldick kommen.
AKW Philippsburg, Vertuschungsgefahr? So lautet der Titel des nächsten Beitrags von Timo vom Querfunk Karlsruhe. Dem Umweltminister Baden-Württemberg, der zuständigen Aufsichtsbehörde für das Atomkraftwerk Philippsburg, liegt ein anonymes Schreiben vor, in dem Sicherheitsmängel beschrieben werden. Im Interview Franz Pöter vom BUND Baden-Württemberg.
Nach der Atomkatastrophe von Fukushima und der damit verbundenen Energiewende wurden in Baden-Württemberg zwei Atomkraftwerke abgeschaltet, Philippsburg 1 und Neckarwestheim 1. An beiden Standorten laufen noch neuere Blöcke, Neckarwestheim 2 nördlich von Stuttgart und Philippsburg 2 nördlich von Karlsruhe. Beide werden vom Energiekonzern EnBW betrieben. Dem Umweltministerium Baden-Württemberg, der zuständigen Aufsichtsbehörde, liegt ein anonymes Schreiben vor, in dem Sicherheitsmängel im Kernkraftwerk Philippsburg beschrieben werden. Der Umweltminister Untersteller hat daraufhin eine Anfrage an den Betreiber, die EnBW, gemacht. Die EnBW hat gegenüber dem SWR die Vorwürfe abgewiesen. Konkret werden wohl im Schreiben defekte Pumpen und ein Unfall mit Wasserstoffperoxid genannt. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, kurz BUND Baden-Württemberg, spricht in einer Pressemitteilung von Vertuschungsgefahr. Am Telefon begrüße ich Franz Pöter, beim BUND Baden-Württemberg zuständig für Energie. Zunächst die Frage, wie gefährlich hält der BUND die im Schreiben erwähnten Vorfälle?
Guten Tag erstmal. Wir können die Vorfälle natürlich nicht einschätzen, weil wir zum einen das Schreiben nicht kennen, zum anderen eben die Situation vor Ort nicht. Aber was wir schon sehr alarmierend finden, ist, dass es nur durch ein anonymes Schreiben diese Vorfälle oder Zwischenfälle ans Tageslicht und an die Öffentlichkeit gelangt sind. Deswegen sagen wir, haben wir Angst, dass hier eine Vertuschungsgefahr besteht, weil ohne dieses Schreiben wahrscheinlich die Öffentlichkeit nicht informiert worden wäre.
Kommt denn das Umweltministerium dann der Aufsichtspflicht nach, die das gegenüber einem Kernkraftwerk notwendig wäre?
Das Umweltministerium muss eben bei bestimmten Vorfällen informiert werden. Und hier ist eben die Streitfrage, waren die Vorfälle so gravierend, dass das Umweltministerium hätte informiert werden müssen. Aus unserer Sicht gilt es hier von Seiten der Aufsichtsbehörde nochmal kritisch nachzufragen und auch einfach die gutachterliche Tätigkeit, die mit einer Aufsichtsbehörde, die einer Aufsichtsbehörde obliegt, zu intensivieren. Das heißt, unangemeldete Kontrollen und auch zusätzliche neue Gutachter, die eben nicht seit vielen Jahren schon gutachten, sondern eben neu auch ein AKW dann nochmal prüfen können.
Jetzt hat das Umweltministerium ja eine Kommission eingerichtet, die sozusagen vom Landkreis her informiert wird und da über auch so Vorfälle ja nicht urteilt, aber zumindest sie irgendwie bewerten kann, wo auch die Initiativen vertreten sind. Wurden denn die Vorfälle dort gemeldet?
Nein, das ist eigentlich der Treppenwitz, der uns wirklich auch ärgert, weil die letzte Informationskommission war am 22. November diesen Jahres und die Vorfälle waren ja wenige Wochen zuvor. Und es gibt einen Berichtspunkt Aktuelles, wo man genau solche Dinge auch ansprechen kann, auch wenn man als Betreiber, sag ich mal, nicht die Verpflichtung sieht, das zu melden, könnte man zumindest in die Offensive gehen und das ist unsere Erwartung von der Informationskommission eigentlich auch, dass solche Punkte auch von Seiten des Betreibers angesprochen werden. Auch wenn es aus Sicht des Betreibers unter dieser Schwelle wäre, wo war, in der die Aufsichtsbehörde informiert werden musste, aber zumindest sagen, oh, hier ist uns ein Fehler unterlaufen oder hier gab es ein Problem. Dafür sollte so eine Informationskommission eigentlich genutzt werden. Ansonsten ist es eben keine Informationskommission, sondern ein Ablenkungsmanöver.
Wir haben eine grün-rote Regierung momentan und die hat ja was übernommen, nämlich den Ankauf von EnBW-Aktien und hat jetzt eigentlich auf dieses Unternehmen doch einen recht hohen Einfluss. Was für Möglichkeiten hat denn die Regierung da auch jetzt, abgesehen von der Aufsichtsbehörde, dort Einfluss zu nehmen?
Das Umweltministerium als Aufsichtsbehörde hat sicher den direkteren und den umfassenderen, die umfassendere Einflussmöglichkeit auf die EnBW bzw. auf die Atomkraftwerke, weil das einfach Kraftgesetzes auch die Aufgabe des Umweltministeriums ist, da genau hinzugucken, dass die EnBW eben zu Teilen der dem Land Baden-Württemberg gehört hat. Dadurch hat die Landesregierung einen gewissen Einfluss, aber das bedeutet eben nur zwei Posten im Aufsichtsrat, die besetzt sind. Alle anderen Gremien sind letztlich bei der EnBW als privatwirtschaftliches Unternehmen, das den Aktionären insgesamt verpflichtet ist. Da sind die Einflussmöglichkeiten, glaube ich, von der Landesregierung leider nicht so hoch, wie man oft denkt, dass sie eine direkte Einflussmöglichkeit hat. Wir würden uns auch wünschen, dass sie mehr Einfluss nehmen kann, aber wir sehen da auch einfach unternehmensrechtlich bestimmte Grenzen.
Und der momentane Chef in der EnBW ist jetzt nicht nach dem GAU in Fukushima, ist der da nicht ein bisschen vorsichtiger gewesen? Muss der da nicht ein bisschen mehr handeln?
Ja, der neue Vorstandsvorsitzende Frank Mastiot ist sicher in der Pflicht, hier eine andere Sicherheitskultur einzuführen, auch bei der EnBW. Er ist ja seit knapp 3 Monaten jetzt im Amt und hat sich bisher sehr zurückgehalten, um sich einen Überblick über das Unternehmen auch zu verschaffen. Aber wir fordern ihn ganz klar auf, eine andere Sicherheitskultur einzuführen, damit die Mitarbeiter im Unternehmen eben nicht durch anonyme Briefe sich an die Öffentlichkeit wenden müssen, sondern dass es auch intern Möglichkeiten gibt, zum Beispiel in einem Vier-Augen-Gespräch oder in vertraulichen Gesprächen solche Vorfälle zu melden und nicht Angst zu haben, dass man danach, wenn man sowas anspricht, dann eben Dinge vertuscht werden oder gar mit Mobbing oder Ähnlichem reagiert wird. Es soll kein Vorwurf sein an die EnBW, dass es tatsächlich, dass dort gemobbt wird oder sowas, aber es ist schon ein Zeichen, dass eben solche prekären Dinge nur durch anonyme Schreiben letztendlich an die Öffentlichkeit gelangen.
Und das anonyme Schreiben kann ja im Endeffekt nur von Mitarbeitern kommen, die so viel Einblick haben.
Genau, also das ist ja wohl unterzeichnet als von einem besorgten EnBW-Mitarbeiter. Wir gehen mal davon aus, dass die Angabe richtig ist.
Ganz Frage nebenbei zum Schluss. Wie lange läuft denn dieses Atomkraftwerk noch? Wie lange muss denn da noch eine bessere Sicherheitskultur gewährleistet werden?
Es gibt ja zwei Reaktoren, also der Philippsburg 1, auf das sich das Schreiben ja auch bezogen hat. Also ist eigentlich der abgeschaltete Reaktor, wo das im Augenblick in der Nachbetriebsphase sich befindet. Das heißt, es werden einfach bestimmte Vorgänge weitergeführt, ohne dass durch Strom produziert wird, was ins Stromnetz eingespeist wird. Aber zum Beispiel eben die Brennelemente, Kühlung etc. muss ja weiter gewährleistet sein. Und diese Phase, wo eben auch die Radioaktivität abklingt, dauert auf jeden Fall noch 3 bis 5 Jahre, bis letztendlich die Brennelemente dann auch aus dem Reaktor entfernt werden. Der Reaktor Philippsburg 2 läuft offiziell oder geplantes Ende ist im Jahr 2019.
Im Interview hörtet ihr Franz Pöter vom BUND Baden-Württemberg zum Sicherheitskonzept und der Sicherheitskultur im AKW Philippsburg. Ich danke für das Gespräch.
Ich danke auch.
Das Das war ZIP FM vom 19. Dezember 2012, zusammengestellt von Jürgen Torunski vom Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Morgen kommt ZIP FM von der Wüstenwelle aus Tübingen.